mehr Zusammenbruch und Abbruch da als Aufbruch. Aber wir haben einen Gott, der das Meer teilt, der einen Weg weiß, der uns auch einen Weg zeigt, der uns Hoffnung gibt und Wunder tut. Und ich möchte das heute Morgen euch einfach mal verdeutlichen, auch an dem Beispiel der Jünger mit dem Thema Aufbruch. Wir finden in der Bibel sehr viele Aufbrüche. Menschen, die sich in Bewegung setzen, die etwas Neues angehen. Auch Menschen, die oft gar nicht genau wissen, wenn ich an Abraham denke, ja, wo geht's eigentlich hin? Und doch bricht er auf in das unbekannte Land, weil er einen Gott an seiner Seite hat, an seiner Seite weiß, dem er vertraut. Und Jesus bricht auch auf. Einmal natürlich überhaupt in diese Welt, Weihnachten, er kommt. Und dann bricht er wieder auf, sammelt sich seine Jünger, starke Glaubenshelden vielleicht, wir werden es gleich sehen, mit denen er seine Gemeinde bauen will, weltweit. Und er wählt diese 12 Jünger aus, um aufzubrechen, etwas Neues zu gründen, etwas, was über 2000 Jahre auch durchhält. Und es ist natürlich sehr wichtig, was er da für Männer auswählt. Und das können wir nachher auch auf uns beziehen. Waren es wirklich starke Glaubenshelden? Ich lese aus Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den auch Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Diese Wahl, die ja bis heute für uns Bedeutung hat, weil wir Gemeinde sind, die auf diese 12 Jünger und auf Jesus natürlich gründet, diese Wahl, die Jesus hier trifft, sie beginnt mit einem Gebet. Jesus geht auf einen Berg. Und wir finden das oft bei Lukas, dass Jesus sich zurückzieht, auf einen Berg geht, in die Wüste geht, an einen stillen Ort, um zu beten. Er beginnt mit einem Gebet und dann wählt er die Jünger aus. Und ich finde das so ein tolles Vorbild für uns. Bevor wir aufbrechen, Entscheidungen treffen, neue Wege einschlagen, Lebensentscheidungen treffen, die wichtig sind und entscheidend, dass wir dann auch ins Gebet gehen vorher, mit unserem Vater reden, ihm die Entscheidung vorlegen, nicht nur absegnen lassen, sondern ihn ja auch mitentscheiden lassen. Und selbst Jesus, wo wir doch denken könnten, das hat er doch gar nicht nötig. Er ist doch Gott. Er ist doch in dieser engen Beziehung mit seinem Vater. Nein, er hat es nötig. Er zieht sich zurück, Stunden, Tage, um zu beten, den Kontakt zum Vater zu halten. Manchmal nahm er auch seine Jünger mit. Einmal geht er an einen abgelegenen Ort mit seinen Jüngern, sie brauchen Ruhe. Er möchte mit ihnen alleine sein, mit ihnen zusammen sein, Zeit haben. Und was ist? Nichts ist mit Ruhe. Ja, die Menschen haben das gesehen, wo sie sich hinbewegen. Sie sind schon da. Sie warten auf ihn. Und dann kommt die Herausforderung, diese Menschen alle zu versorgen, sie satt zu machen. Und nur durch den Kontakt zu seinem Vater, durch das Gebet, durch das Brotbrechen, werden diese Menschen satt. Und da könnte man noch so vieles andere nennen, wo Jesus sich zurückzieht. Mal alleine, mal mit seinen Jüngern. Und auch wir als Gemeinde sollten uns diese Zeiten gönnen, die Zeiten nehmen, uns zurückziehen, auch zum Gebet, Gebetsgemeinschaften, Gebetsangebote, ja auch die Zeit, wie gerade hier, zusammen zu beten. Wenn wir, und ich denke mal, das ist bei euch nicht anders, als Gemeindeleitung einladen per Mail zu einer Gemeindeversammlung, zu besonderen Treffen, dann schreiben wir immer darunter, bitte begleitet diese Veranstaltung im Gebet. Und das soll keine Floskel sein, die man halt immer so darunter schreibt, sondern es ist unser Anliegen, dass wir miteinander beten, dass wir diese Versammlungen, dass wir diese Entscheidungen, diese Klausuren, was immer es ist, wirklich unter Gottes Segen, unter seine Führung stellen. Und Jesus betet hier für die Wahl dieser 12 Jünger. Und wenn man diese Jünger näher betrachtet, das werden wir gleich machen, da werden wir sehen, es waren keine Glaubenshelden. Eigentlich keine starken Glaubensvorbilder, sondern es waren Menschen wie du und ich. Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Alltagsthemen, mit dem, was sie jeden Tag zu bewältigen hatten. Menschen auch, die untereinander Spannungen und auch Streit aushalten mussten. Und ich denke, so mancher hätte diese 12 nicht gewählt. Hätte sie gar nicht in seine Überlegungen mit einbezogen. Nein, unfähig, streitsüchtig, egoistisch, vieles könnte man da nennen. Und doch hat Jesus sie gewählt. Hat er sie berufen, hat im Gebet diese Entscheidung vorbereitet, dann die Wahl getroffen und mit diesem kleinen Kreis seine Gemeinde gebaut. Und wir wollen sie mal ein bisschen näher anschauen. Es war eine uneinheitliche Truppe. Ich lese mal die Namen vor, weil ich einfach mal so behaupte und denke, dass viele von uns die Namen jetzt nicht so auf Anhieb aufzählen könnten. Simon, den auch Petrus nannte. Andreas, sein Bruder. Jakobus und Johannes. Philippus und Bartholomäus. Matthäus und Thomas. Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Simon, genannt der Zelot. Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. 12 Namen, damals noch unbeschriebene Blätter. Einige davon kennen wir recht gut, zum Petrus, ja, da fällt uns direkt einiges ein. Bei anderen, denke ich mal, müssen wir schon überlegen, wo kommen sie vor, wo werden sie noch erwähnt? Es sind keine Schriftgelehrten, es sind nicht irgendwelche studierten Männer, nicht irgendwelche, die für Jesus ein besonderes Glaubenserlebnis vorher oder eine Prüfung ablegen mussten. Nein, Menschen wie du und ich, mit denen er bis heute natürlich sein Reich, seine Gemeinde weiterbauen möchte. Eine Truppe voller Gegensätzlichkeiten. Matthäus zum Beispiel. Matthäus ist ein ehemaliger Zolleinnehmer. Das ist ein Kollaborateur. Jemand, der mit der Besatzungsmacht, mit den Römern zusammenarbeitet, dabei auch noch auf eigene Vorteile achtet, ja, und so manchen Dollar oder Schekel oder was es war, in die eigene Tasche gesteckt hatte. Bei den Juden waren diese Menschen total verachtet. Die Juden lehnten sich auf gegen die Römer. Und da waren Juden, die jetzt, wie dieser Matthäus oder auch Levi genannt, mit den Römern gemeinsame Sache machten. Das waren doch Verräter. Wie soll denn das Volk auf so einen hören, der auf der falschen Seite steht? Und dann steht im gleichen Vers, ist ja interessant, auf welche Kombinationen hier so genannt werden, Simon. Der wird Zelot genannt. Das war genau das Gegenteil. Die Zeloten, das waren die Freiheitskämpfer, das waren die, die sich in kleinen Gruppen zusammentaten, heute würden wir sagen Terroristen oder Guerillakämpfer, ja, die mit Molotow-Cocktails und solchen kleinen, so kleinen Waffen, die sie eben hatten, dann damals natürlich nicht, gegen die Römer kämpften, heimtückische Anschläge machten und vor nichts zurückschreckten. Was für ein Kontrast. Sah Matthäus auf Seiten der Römer. Und der Simon, der Zelot, der sich gegen die Römer wendet und immer nur für Kampf sorgt. Eigentlich nimmt Jesus hier mit diesen beiden ständigen Zank und Streit in Kauf, indem er sie aufnimmt in seine Gesellschaft. Aber wir lesen nichts davon. Wir lesen nichts davon, dass die beiden sich miteinander behagt hätten und bekämpft hätten, sondern sie beide kämpfen auf der Seite Jesu für das Reich Gottes. Sie setzen nicht die menschlichen Waffen ein, ja, wie die Zeloten ihre Waffen oder wie der Matthäus sein Geld, sondern sie kämpfen mit geistlichen Waffen für die Sache Jesu. Dann wählt er zwei Brüder, Johannes und Jakobus. Die kennen wir ja auch recht gut. Sehr impulsive junge Männer, die werden teilweise auch Donnersöhne genannt, weil sie sehr impulsiv reagieren. Ja, dann fallen sie auch auf durch radikale Ansichten, durch Draufgängertum. Sie fühlen sich stark im Glauben und sie sind der Meinung, unterstützt von ihrer Mutter, dass sie eigentlich im Reich Gottes so an der ersten Stelle hier vorne, ne, sitzen sollten. Und auf der anderen Seite beruft Jesus Thomas, den stillen, leisen Zweifler. Wieder zwei total unterschiedliche Typen. Ja, Thomas mehr so resigniert, ach ja, dann sterben wir halt mit dir. Ne? Das ist so auch zwischendurch mal seine Aussage gewesen. Was für ein Kontrast. Aber diese drei stehen miteinander ein für die Sache Gottes. Eine uneinheitliche Truppe. Ja, könnte man nicht vielleicht sogar sagen, eine unfähige Truppe? Wie will er denn mit diesen Leuten die Welt erreichen? Wie soll das gehen? Wir lesen von Eifersüchteleien, wir lesen von Streitigkeiten der Jünger untereinander, von Fragen, von Zweifeln, von Unverständnis. Und wenn wir an Petrus denken, der ist doch nicht erst am Ende des Lebens Jesu, nicht erst dort im Garten Gethsemane und dann bei der Verleugnung auf der falschen Fährte. Viel früher, als Jesus ankündigt, nach Jerusalem ans Kreuz zu gehen, da sagt Petrus schon, das tue niemals. Er hat natürlich sich selbst im Kopf, seine Position, die eigene Ehre. Und Jesus muss vehement widersprechen. Wie oft seufzt Jesus über seine Jünger, ist er verärgert, hat ihnen gesagt, was auf sich zukommt und sie haben es nicht verstanden. Die Jünger wehren die Mütter ab, die Kinder sind es ihnen nicht wert. Jesus muss sie zurechtweisen. Und immer wieder lesen wir über solche Situationen, wie Jesus die Jünger zurechtweisen muss. Und stellt euch mal vor, ihr lest das Lukas-Evangelium zum ersten Mal. Für viele wird es Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen. Stellt euch vor, ihr wisst nicht, wie es weitergeht. Ihr wisst nichts von Ostern, von der Auferstehung und schon gar nichts von dem 2000-jährigen Bestehen der Gemeinde. Ich denke, wenn jemand das so zum ersten Mal liest, dann wird er sich die Haare raufen und denken, was tut Jesus hier? Was für Menschen wählt er? Wie soll das gehen, mit diesen Zwölfen die Welt zu erreichen? Und es ist genau die Frage, die wir uns auch heute auch stellen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass wir als Gemeinde, als kleine Gemeinde in Heiligungs- oder auch in Kette, wir sind ja auch nicht viel größer, ja? Wie sollen wir Zeugnis sein für Jesus? Wie soll die Gemeinde Gottes in Ländern, wo die Christen verfolgt werden, dieses Wort weitergeben? Wer hat denn da Interesse, ins Gefängnis zu gehen? Wie soll das gehen, dass Gemeinde entsteht in Ländern, wo noch nie jemand von Jesus gehört hat? Das erscheint uns doch unmöglich. Missionare mühen sich teilweise Jahre, Jahrzehnte ab, nur um hinterher wieder vertrieben zu werden und man hat den Eindruck, es ist nichts geschehen. Und wie soll das gehen, dass sich das Evangelium ausbreitet, wenn in den Ärmsten bei den Ärmsten der Ärmsten, in den armen Ländern Hunger oder Not oder jetzt Erdbeben und Zerstörung im Vordergrund stehen, wo die Menschen keine Zeit haben für theologische Gedanken? Wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Wir fragen uns doch auch hier, wie soll das gehen in einem Land des Wohlstands, wo immer mehr aus der Kirche austritt. Im letzten Jahr ist es unter 50% gesunken. Wenn die Menschen so viele Alternativen haben, Wohlstand, Hobbys, Luxus. Wie soll das gehen? Wie sollen wir Menschen erreichen? Oder auch ich ganz persönlich, du, wie soll das gehen mit der Mitarbeit in der Gemeinde? Da, wo Mitarbeiter gesucht werden, ich kann das doch gar nicht. Es ist nicht meine Gabe oder ich habe keine Zeit. Die Bibel ist voll von Ausreden und Ausflüchten, wo Menschen sagen, ich bin zu jung oder ich kann nicht reden und das habe ich noch nie gemacht. Ja, Jeremia sagt das, ich bin zu jung. Petrus sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann das nicht. Elia dachte, er ist alleine übrig geblieben und dann sagt Gott, da sind auch 7000 andere. Überleg mal, was für eine Menge. Und so geht es weiter. Wir können auch uns fragen, was hindert mich, mitzuarbeiten an dem Reich Gottes, zur Gemeinde zu kommen, Sonntagmorgens, ist ja auch nicht selbstverständlich, hier zu sein. Was hindert mich, zu den Gebetskreisen zu gehen oder den verschiedenen Hauskreisen, Gemeinschaft zu erleben, wo wir doch eigentlich wissen, wie wichtig Gott, das Wort und die Gemeinschaft miteinander sind. Ich möchte kurz von meinen Eltern ein Beispiel erzählen. Also ganz wenige von euch kennen ja meine Eltern sogar noch persönlich. Die waren ja früher auch mal hier zu Besuch, letztes Jahrtausend. Meine Eltern hatten jahrzehntelang ein Lebensmittelgeschäft und haben das auch ganz gut gemacht. Und irgendwann haben sie sich überlegt, das wird jetzt zu viel. Und wir machen was anderes, wollen uns ganz neu orientieren. Sie waren dann in Kreling, in diesem geistlichen Rüstzentrum, zu Besuch und haben dort mitbekommen, dass dort ein neues Hauselternehepaar gesucht wird. Jetzt waren sie ja mal da. Dann haben sie sich gedacht, das können wir ja machen. Haben sich direkt beworben und wurden auch direkt vor Ort eingestellt, haben dort 10 Jahre lang gut gearbeitet. Viele Gäste haben heute noch einen guten Kontakt zu ihnen. Und kurze Zeit später, nachdem sie schon eingestellt waren dort, haben sie die Anzeige gelesen, die für diese Stelle geschaltet war. Die war in Idea, haben sie die gelesen. Und sie haben die nur kopfschüttelnd gelesen, mit all den Anforderungen, mit all den Fachbegriffen, die dort standen, und haben dann gesagt, auf so eine Anzeige hätten wir uns nie beworben. Das hätten wir uns nie getraut, diese ganzen Anforderungen, die da genannt werden. Aber dort vor Ort mit ihren Gaben und mit den Gesprächen, die sie führen konnten, haben sie Ja sagen können. Und ich denke, es ist auch in unserem Leben so oft. Ja? Alle Ausreden, Fragen und Zweifel, alle so hochgeschraubten Anforderungen treten in den Hintergrund, wenn Gott beruft. Wenn er sagt, du bist es. Dich kann ich an dieser Stelle gebrauchen. Und wenn er die Aufgabe gibt, dann gibt er auch die Kraft und die Gaben für diese Stelle. Wie gesagt, keiner der Jünger hatte sich durch besondere Gaben oder Voraussetzungen oder Ausbildungen hervorgetan. Trotzdem hat Jesus sie berufen. Hinein in einen Dienst, der eigentlich unmöglich aussah. Aber durch die Ausrichtung auf ihn, durch die Verbindung zu ihm, wurde aus dieser uneinheitlichen Truppe eine einheitliche Truppe. Ich denke mal, bis zum Tod von Jesus und Pfingsten und was alles danach geschah, hätte keiner auch nur eine Hand ins Feuer gelegt für diese chaotischen Menschen. Und was für eine Verzweiflung hat sie ja auch ergriffen, als Jesus starb. Sie wussten absolut nicht mehr weiter. Und wenn man mal so in andere Religionen schaut, andere Religionsstifter sich anschaut, da war das eigentlich überall anders. Wenn sie starben, waren sie entweder auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Mohammed hatte Siege errungen und seine Botschaft ging in die Welt hinaus. Ja, Buddha hatte sich versammelt mit seinen Liebsten, mit seinen Jüngern und hat sie gefragt, habt ihr noch Fragen? Nein, ist alles gut. Es geht weiter. Bei Jesus war das völlig anders. Große Unsicherheit. Wie soll es weitergehen? Und es waren eben keine menschlichen Aktionen, keine menschlichen Sicherheiten, die aus dieser uneinheitlichen Truppe eine einheitliche Truppe machten. Keine Therapien, keine Coaching-Veranstaltungen. Ich habe ja hier nicht weit von hier gearbeitet, in der Weilenburgstraße bei Helbarko. Ja, und wie oft haben wir da Coaching gehabt, ja, und alle möglichen Berater mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Nein, menschlich gesehen gab es hier keine Hoffnung. War eigentlich alles am Ende, war mit dem Tod Jesu seine Bewegung eigentlich zum Tode verurteilt. Aber dann kam im wahrsten Sinn des Wortes neues Leben in die Jünger durch Ostern und Pfingsten. Jesus, er allein sorgte dafür, dass hier etwas aufbrechen konnte, etwas neu wurde und dass diese einheitliche Truppe ihr Ziel umsetzen konnte, nämlich das Evangelium in die weite Welt, die ganze Welt hineinzutragen. Nochmal zurück zu den Jüngern. Von einigen lesen wir noch ein bisschen was in der Apostelgeschichte, mal mehr, mal weniger. Aber von anderen lesen wir kaum etwas. Da verlieren sich die Spuren so in dem Lauf der nächsten Jahre. Aber es gibt durch die Kirchenväter einige Hinweise, wo die Jünger das Evangelium hingetragen haben. Das habe ich euch mal mitgebracht. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Eine Weltkarte der damaligen Welt mit den Namen einiger Jünger, wo sie entsprechend der Aussagen der ersten Kirchenväter gewirkt haben. Petrus zum Beispiel ist bis nach Rom gekommen. Das wissen wir. Paulus war wahrscheinlich sogar in Spanien gewesen, aber dann natürlich auch in Rom und Griechenland. Aber wer hätte gedacht, dass dieser zweifelnde, zögernde Thomas bis nach Indien gekommen ist? Viele Christen nennen sich dort noch immer Thomas-Christen. Matthias, der in der Apostelgeschichte nachberufen wurde für den Judas, der kam wahrscheinlich bis nach Äthiopien. Andreas wird der Apostel der Ukraine und auch Russlands genannt. Und so hat sich durch diese auf den ersten Blick doch unfähigen Leute das Evangelium schon weltweit ausgebreitet. Und überall an diesen Orten finden wir bis heute Zeichen christlicher Gemeinden und Kirchen. Ich finde, das ist eine unglaubliche Ermutigung. Und ich möchte es heute Morgen einfach so an euch weitergeben. Lasst uns nicht auf das schauen, was uns scheinbar hindert, was uns vielleicht trennt, wo wir verschiedene Meinungen haben, wo wir uns einsam oder klein fühlen, vielleicht von uns selbst eine schlechte Meinung haben, uns nicht vieles zutrauen. Sondern lasst uns in Verbindung treten mit Jesus, der auch aus seinen Jüngern damals eine einheitliche Truppe gemacht hat. Lass uns auf seine Weisung, auf seine Wahl, auf seine Berufung achten und ihr dann auch folgen. Wir haben am Anfang die Lesung gehört von Gideon. Das ist für mich auch so ein Beispiel, wie Gott einen Menschen beruft, der von sich sagt, ich bin der Kleinste in meines Vaters Hause. Das Haus meines Vaters ist das Kleinste in dem Stamme Benjamin und Benjamin ist der kleinste Stamm in dem kleinen Volk Israel. Was hat der denn zu bieten? Nix. Und Gott setzt ihn zum Führer und zum Sieger über diese heuschreckenmäßig riesige Armee der Midianiter. Unglaublich. Gott gibt uns die Kraft, die Ermutigung, wenn wir sie brauchen. Und als Gideon da am Boden zerstört war und nicht wusste, wie das gehen sollte, sagt Gott, geh dahin. Höre, was die sagen. Und erzählen sie sich ihren Traum und der Gideon wird ermutigt. Und es ist ja so herrlich, wo Gott zu dem Gideon sagt, und wenn du dich nicht alleine dahin traust, dann nimm doch den Pura mit, deinen Diener. Ja? Gott weiß, wie wir ticken. Und er gibt uns immer wieder jemand an die Seite. Er gibt uns die Ermutigung. Er beruft keine Übermenschen. Weder damals bei seinen Jüngern, noch heute in der Gemeindemitarbeit, in der Gemeindeleitung, in der Verantwortung, die wir auch auf uns nehmen. Deshalb meine Ermutigung an euch heute Morgen, dass wir im Gebet, auch an mich, ne, ganz klar, dass wir im Gebet und in der Verbindung mit Jesus Christus stehen. Dass wir auf seine Berufung vertrauen, auf seine Unterstützung. Dass wir seine Gaben, seine Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, auch umsetzen in unseren Gemeinden, in Kettwig, hier in Heiligenhaus, wo immer wir sind. Und dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Schritte zu gehen, einen Aufbruch zu wagen in dieses Jahr, in dieses Jahrzehnt mit unserem König, für unseren König, Jesus Christus. Dazu segne uns Gott. Amen. Ich möchte noch gerne beten. Herr, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke für die Ermutigung, die wir immer wieder sehen im Alten Testament, im Neuen Testament. Und ich danke dir, dass du uns Menschen in all unserer Schwäche, in unserer Schuld und Sünde, die wir haben, Herr, dass du uns gebrauchst, mit uns dein Reich baust. Und du siehst uns hier heute Morgen, Herr, und wir befehlen uns dir an. bitten um Aufbruch, Ermutigung, Verbindung und Kontakt zu dir. Und dass wir Schritte gehen, Schritte wagen, Menschen ansprechen, als Gemeinde aktiv sind, unseren Platz suchen und finden, der uns von dir zeigen lassen, wo du uns haben möchtest. Wir bitten, dass du uns begleitest, auch in die kommende Woche hinein und dass du uns auch zeigst, wo wir helfen können. Sei es weit weg, in der Türkei, Syrien, deinen Kindern, die verfolgt werden, Menschen vor Ort, hierher, unseren Familien, lass uns ein Segen sein und für andere auch ein Stück Aufbruchsstimmung verbreiten. Amen.